war es noch genau dieses Gefühl, aha, jetzt sammle ich. Das war das Gefühl, ein Kunstwerk zu kaufen, was man nicht mehr aufhängt, was man einfach in der Lupofolie lässt und unters Bett schiebt.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast Karen und Christian Borros. Karen und Christian sind die Betreiber und Eigentümer der Borros Collection. Die Borros Collection ist im Borros Bunker. Das ist ein alter Zweiter Weltkriegsbunker in der Mitte von Berlin, den die beiden umgebaut haben zu ihrem Wohnhaus. Obendrauf thront ein Penthouse. Und unten drunter, unterkellert, ist die Sammlung für zeitgenössische Kunst mit wichtigen Werken von den 90er Jahren bis heute. Wie die beiden zueinander kamen und wie es überhaupt zur Kunst kam, hören wir jetzt im Podcast. Karin, ihr betreibt zusammen die Borros Collection in Berlin im berühmten, berüchtigten Bunker mit großartiger Geschichte, auf die werden wir noch eingehen. Aber als allererstes interessiert mich, wie habt ihr euch kennengelernt?
Durch die Kunst. Wir haben uns auf der Liste, auf der parallel zur Art Basel in Basel kennengelernt und das war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Wie siehst du das, Christian?
Ja. Naja, du hast ja auf der Art Basel gearbeitet und warst bei einer Galerie und ich bin daran so vorbei geschlendert und sah dich und nicht die Kunst als erstes und letztendlich habe ich dann überlegt, ja, wie lerne ich dich kennen, und dann habe ich dir zuliebe ein Kunstwerk gekauft, damit ich mit dir in Kontakt gerate.
Was war das?
Das war eine Skulptur von Tobias Rehberger.
Also eins von den Lichtobjekten, die in der ersten Installation des Bunkers auch oben an der Decke hingen?
Nee, nicht eine Tobias Rehberger Lampe, sondern so ein hängender Kopf, ein Porträt von Jorge Pardo.
Tobias Rehberger ist ein deutscher Bildhauer und wurde 1966 in Esslingen am Neckar geboren. Er ist bekannt für seine raumfüllenden Installationen und interveniert im städtischen Raum. Rehberger stellt beispielsweise Fußballspieler aus Sperrholz aus, entwirft für die Venedig-Biennale Unterwäsche für das Aufsichtspersonal oder täuscht ein italienisches Luxusauto unter einer Metallkiste vor. Tobias Rehberger wird oft als Grenzgänger zwischen Kunst, Architektur und Design bezeichnet. Für ein gestaltetes Café im zentralen Ausstellungspalast der 53. Biennale von Venedig bekam Rehberger den Goldenen Löwen verliehen. Auch im Besucherrestaurant im Reichstagsgebäude in Berlin begegnet man Rehbergers Kunst in Form von Designmöbeln. Seit 2001 ist Rehberger Professor für Bildende Kunst an der Städelschule in Frankfurt.
Und das war dann für mich die Überlegung, wie lerne ich sie dann richtig kennen. Und da habe ich mich ganz doof gestellt und gesagt, ja, ich habe gar keine Ahnung, wie das jetzt bei mir im Haus passen soll und wie auch immer. Und ob es möglich ist, nach dem Kauf noch eine kleine Lebenshilfe zu bekommen, dass Karen mir beim Installieren hilft. Und irgendwann kam sie dann auch mit dem Akkuschrauber und im Kunstwerk und ist bis heute geblieben.
Ich habe aber vorher lange geübt, das Handwerkliche und mit dem Akkuschrauber und das Anschrauben und Aufhängen der Arbeit. Also das kam nicht rein intuitiv.
Oh. Und Karen, erzähl mal vielleicht, wie bist du denn überhaupt zur Kunst gekommen?
Also das war nicht so unbedingt ein super Wow-Aha-Erlebnis, sondern es ist eigentlich immer so latent da gewesen, bis ich irgendwann mal während meines Studiums der Psychologie gemerkt habe, dass ich mich eigentlich viel mehr für Kunstgeschichte interessiere. Und in einem der Seminare, was ich dann belegt habe, habe ich zum ersten Mal von Rosemarie Trockel gehört. Lustigerweise, ich kam ja aus der Nähe von Köln und studierte aber in Australien. Und das war so eine ganz seltsame Verbindung zu einer Künstlerin, die eben aus dem Rheinland kommt und dort lebt und arbeitet und Strickbilder macht. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann einfach immer weiter Seminare besucht habe und mich eigentlich mehr zur Kunstgeschichte hin bewegt habe, als weiterhin Psychologie zu studieren.
Das ist ja interessant. Das heißt, ihr seid ja beide aus dem Rheinland und du hast aber die rheinländische Künstlerin, irgendwie ist sie ja auch, Rosemarie Trockel, in Australien kennengelernt.
Genau, ja. Zum ersten Mal habe ich von ihr gehört in Australien. Genau.
Die 1952 geborene Rosemarie Trockel ist eine zeitgenössische Künstlerin, die international für ihre komplexen Werke bekannt ist. Rosemarie Trockels Werk umfasst Zeichnungen, zwei- und dreidimensionale Bild- und Materialcollagen, Objekte, Installationen, Keramiken, Videos sowie Möbel- und Kleidungsstücke. Sie ist vor allem bekannt für ihre Strickbilder, die aus Maschinenwollstoffen bestehen und auf Stoff befestigt sind. Inhaltlich befasst sich Trockel häufig mit feministischen Themen und mit Theorien der Sexualität, Kultur und künstlerischer Produktion. In der Galerie von Monika Sprüth veröffentlichte Trockel ihre ersten Werke, in denen sie das Frausein zum Thema ihrer Kunst machte und den etablierten Kunstbetrieb und seinen Gesetzen kritisierte. Für ihre Kunst erhielt Rosemarie Trockel Preise und Auszeichnungen, darunter der Roswitha-Haftmann-Preis, den höchst dotierten europäischen Preis für zeitgenössische bildende KünstlerInnen.
Bei meiner Rückkehr habe ich dann auch nochmal in Köln weiter Kunstgeschichte studiert und dann angefangen, in Galerien zu arbeiten, erst bei Aurel Scheibler und dann bin ich sozusagen in diesem Galeriehaus in der Maria-Hilf-Straße damals letztendlich zwei Etagen tiefer gewandert und habe bei Philomene Magers, die damals gerade angefangen hatte, die Galerie dort weiter aufzubauen, nachdem ihre Mama verstorben war, und habe dann bei Philomene weitergearbeitet.
Interessant. Und dann hast du die Fusion Sprüth-Magers auch mitbekommen und der Rehberger Kopf war dann auch bei Sprüth-Magers.
Da gab es noch nicht Sprüth-Magers. Das war Philomene Magers, die Tobias Rehberger ausgestellt hat. Und ich glaube, Christian hatte damals auch diesen Kopf auf einer der ersten Art Forum-Messen in Berlin entdeckt. Oder zumindest Tobias Rehberger hat er dort entdeckt. Denn Philomene war ja auch sehr beteiligt daran, das Artforum in Berlin mit aufzubauen und hat dann die ersten Messen dort auch gemacht. Und so gab es eigentlich so die ersten Kontakt- oder Berührungspunkte auch mit Berlin.
Philomene Magers ist eine Galeristin und wurde 1965 in Bonn geboren. Nachdem sie 1992 eine Galerie in Köln eröffnete, führt sie als Sprüth-Magers seit 1998 zusammen mit Monika Sprüth eine gemeinsame Galerie. Derzeit mit Standorten in Berlin, London und Los Angeles. In ihren Galerien vertreten sie aktuell 50 KünstlerInnen, darunter Andreas Gursky, Cindy Sherman, Ed Rocher und Thomas Demand.
Christian, du warst ja schon aktiv am Sammeln.
Ja.
Und kommst aus Wuppertal. Erzähl du mal, wie du mit Kunst in Begegnung gekommen bist.
Na, ich habe damals in Köln gelebt und in Köln in den 80er Jahren kam man an Kunst nicht vorbei. Also ich bin mit 16 immer mit dem Fahrrad in die Stadtmitte gefahren, wo die Galerien waren. Und damals gab es noch bei jeder Galerieeröffnung Wein zu trinken und interessante Menschen zu sehen. Ich fand das faszinierend und mir war vollkommen klar, dass das eine großartige neue Welt ist, die sich mir als Gymnasiast da erschlossen hat. Und dann habe ich Kunstleistungskurs gewählt und hatte das große Vergnügen, auch einen Brandstifter als Lehrer zu haben, der mich so fasziniert hat. Und er gesagt hat, lern von Kunst, das ist dein Weg. Und er hat mir dann geraten, bei Bad Sonnbrock Kulturvermittlung zu studieren. Und so bin ich aufgrund diesem Professor nach Wuppertal gekommen, weil da konnte man Kulturvermittlung studieren. Letztendlich wollte dann jeder Dokumentarmacher oder Museumsdirektor werden. Wir waren da eine tolle Gruppe. Und ich habe mich dann parallel zum Studium selbstständig gemacht mit einer Agentur für Kulturkommunikation. Und mit dem ersten Geld, was ich verdient habe, habe ich mir dann sofort Kunst gekauft.
Bazan Brock ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal und Honorarprofessor für alttestamentarische Prophetie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken. Bazan Brock, 1936 in Stolp in Pommern geboren, zählt zu den profiliertesten Denkern unserer Zeit. Bekannt machten ihn vor allem seine von 1968 bis 1992 in Kassel durchgeführten Dokumenta-Besucherschulen und Fluxusarbeiten mit seinem Wegbegleiter Josef Beuys. In den 60er Jahren entwickelte Bazan Brock die sogenannte Methode des Action Teaching, bei dem der Seminarraum zur Bühne für Selbst- und Fremdinszenierungen wird. Als Denker im Dienst und Künstler ohne Werk repräsentiert Brock heute das Institut für Theoretische Kunst, Universalpoesie und Prognostik. Zudem ist Brock Gründer der Denkerei, Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der Hohen Hand mit Sitz in Berlin.
Und das heißt, für dich war quasi auch die Kunst ein Treiber oder immer ein Inspirationsgeber für deine berufliche, inhaltliche Arbeit auch?
Unbedingt. Also die Kunst hat mir immer die Kraft gegeben, das zu tun, was ich wirklich immer tun wollte. Ich habe gelernt, dass Künstler im Prinzip die Urunternehmer sind. Künstler haben keinen Chef. Künstler stehen morgens auf und aus sich heraus entwickeln sie Kunstwerke, nicht weil der Markt es denen sagt oder ein Chef es denen sagt, sondern sie unternehmen etwas, indem sie einen Pinsel in die Hand nehmen oder einen Bleistift anfassen und eben Autorenschaft betreiben. Also das tun, was sie tun müssen, was ja ein unternehmerisches Denken ist. Und diese Kraft, Unternehmer zu sein, spürte ich bei jedem Kunstwerk. Und das hat mir auch sehr viel Energie gegeben, mich dann selbstständig zu machen und im Kulturbereich eben eine Agentur für Kommunikation zu gründen.
Deine frühen Anfänge hatten auch viel mit der YBA zu tun, der Young British Artist, aber auch Positionen wie Wolfgang Tillmanns. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, echt noch eine andere Kunstszene gewesen, als sie es heute ist. Also es hatte eine irre Aufbruchsstimmung, aber es war auch noch sehr viel... Ja, es war sehr viel mehr Spielraum, wie sich irgendwie, und mehr Freiheit habe ich das Gefühl, wenn ich so zurückdenke. Ich habe das ja mehr so vom Zaunrand erlebt. Karin, willst du mal beschreiben, wie damals die Galeriewelt, die Kunstwelt, auch der Kunstmarkt war, im Vergleich vielleicht zu heute? Also zu diesem Zeitpunkt, von dem wir da gerade sprechen, wo es sozusagen auch für die Sammlung vom Christian losging, der du dann ja dich angeschlossen hast. Aber wie war das damals?
Also erstmal war es ja so Anfang der 90er Jahre so, dass sich der Markt und die Kunstwelt erst langsam wieder erholt hat von diesem Crash, den ich jetzt gar nicht so bewusst miterlebt habe Ende der 80er, aber der war ja wohl da und dann hat sich das eigentlich erst so langsam erholt und es haben wieder auch eine ganz junge Generation von Leuten angefangen, Galerien zu gründen, Ausstellungen zu machen, teilweise in Wohnungen, in ganz auch ungewöhnlichen Orten, teilweise auch schon weg vom White Cube. Und das war so eine junge Generation von Galeristen und dann eben auch junge Künstler, die überhaupt wieder neu dazukamen, also Michel Majerus, Elizabeth Payton, Olafur Eliasson, den ich damals auch bei Philomene Magers zum ersten Mal kennengelernt habe. Und eben auch so jemand wie Philomene, die zwar schon sehr, sehr durch ihre Mutter, die ja auch schon eine Galerie hatte, mit der Kunst groß geworden war, aber dann eben nochmal auch ganz neu gestartet ist. Und damals war das wirklich, also Sammler waren da eine Rarität. Also ich weiß, wenn man samstags in der Galerie gearbeitet hat und es kam mal ein Sammler vorbei, dann war man ganz aufgeregt und hat sich dann ganz große Mühe gegeben, die Ausstellung zu erklären und hat irgendwie gehofft, dass jemand etwas kauft, weil in erster Linie haben, so erinnere ich das noch, die Museen gekauft. Also da kamen dann Direktoren und oder die Kuratoren und die haben eben auch teilweise oder oftmals noch die Arbeiten gekauft, was ja heute schon sehr, sehr schwierig geworden ist, weil die Museen einfach nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten haben. Aber Sammler waren wirklich damals rar. Und deswegen, als ich zum ersten Mal auch von Christian Boros hörte, war ich total überrascht, dass es überhaupt Sammler so in meinem Alter gab. Also so junge Sammler, Dr. Speck und Hoffmanns, dieser Sammler-Ehepaar Hoffmann, die ja auch dann später nach Berlin gegangen sind.
Das war ja auch sehr interessant. Du hattest ja, wenn ich mich richtig erinnere, deine erste Sammlungspräsentation in dem Museum war in dem Museum Morsbroich mit einem sehr tollen Katalog auch. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, aber das war schon nach 15 Jahren Anhäufen von Kunst dann das erste Mal, dass ich das gezeigt habe. Aber als ich angefangen habe, da kann ich nur bestätigen, was Karen sagt, da war Kunstsammeln die Welt der Erwachsenen. Das waren drei, vier Ehepaare, die man kannte aus dem Rheinland und aus Süddeutschland. Und die waren da so unter sich und schoben die Polke von links nach rechts und die Trockels und was da so in den 80er Jahren angesagt war. Und ich weiß noch wie heute, 1992, ich war Anfang 20, ich glaube 23, und in London lernte ich einen 22-jährigen Künstler kennen, der war ein Jahr jünger als ich. Unser Name war Damien Hirst. Und das war nicht Kunstsammeln, sondern das war mit ihm trinken, mit ihm reden und irgendwie es cool finden, wie er so drauf war. Und dann war letztendlich, kann man nicht umhin auch zu fragen, ja, wie teuer ist denn sowas von dir? Und das war dann eher ein Gegenstand, den man gekauft hat, um sich zu erinnern an die tolle Zeit mit Gleichaltrigen. Ich hatte noch nicht die Idee, dass das der Anfang von Kunstsammeln war. Aber in der Tat war das erste zeitgenössische Werk, was ich mit 23 gekauft habe, ein Damien Hirst. Und der Galerist, der ist genauso alt wie ich, der war in einer Mikrowohnung, die nannte er White Cube. Das war ein Zimmer in der Duke Street, kleiner als mein Jugendzimmer, und das war die Galerie, programmatisch White Cube, da hing immer eine Arbeit. Das war dann kleiner Damien Hirst an einem Nagel aufgehangen und das habe ich dann gekauft.
Ich meine, und man kaufte auch andere Kunst, oder? Die Kunst von Wolfgang Tillmanns und eben Damien Hirst und anderen, das kauften die genannten Erwachsenensammler in der Form auch noch nicht, ne? Da warst du einfach früh dran.
Ich habe Herrn Hoffmann dann davon erzählt, weil er war im Vorstand der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig und ich war nur ein kleines Junior-Mitgliedlein. Und dann sagte ich, ja, ich kaufe auch Kunst, Damien Hirst. Und er hat davon gehört und fand das alles vollkommen kindisch. Aber ich habe da ja noch nicht gesammelt. Ich habe Kunst gekauft, ein, zwei Werke von Damien Hirst. Weil Sammeln und Kunst kaufen ist ja was ganz Unterschiedliches. Das Sammeln begann erst viel, viel später. Ich weiß noch genau dieses Gefühl, aha, jetzt sammle ich. Das war das Gefühl, ein Kunstwerk zu kaufen, was man nicht mehr aufhängt, was man einfach in der Lupo-Folie lässt und unters Bett schiebt.
Und einfach im Hinterkopf hat.
Ja, Sammeln beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn die Bude voll ist und man dann weitermacht. Das Werk, das, was man kauft, was keinen Platz mehr in der Wohnung hat, was also gar nicht mehr ausgepackt werden muss und trotzdem erworben wird, das ist dann der Beginn von Sammeln. Bloß das war noch ein langer Weg. Nach Damien Hirst habe ich mich dann in Köln umgehört und ich weiß noch, bei Damien Hirst, das fand ich zuerst alles gar nicht gut und dann ich hatte meine Schwierigkeiten, ich habe es nicht verstanden. Ich lernte dann drei, vier Jahre später die Arbeit von Wolfgang Tillmanns kennen. Auch die habe ich null verstanden. Auch das hat mich nicht wirklich begeistert, weil das war eine Ausstellung mit Fotos und die gleichen Fotos waren abgebildet in einem Magazin, das hieß ID. Das war ein Londoner Magazin und ich habe damals den Galeristen gefragt, warum soll ich das denn kaufen? Das sind doch Pressefotos. Warum soll ich Pressefotos kaufen? Und sie kosteten genau 300 D-Mark. Dieses berühmte Bild Lutz und Alex in den Bäumen. Und dann kaufte ich das und noch ein paar andere Fotos. Aber ich kaufte irgendwie Fotos, weil ich die ID gut fand. Das war alles noch nicht sammeln.
Wolfgang Tillmanns ist ein deutscher Künstler und zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Fotografen. Geboren 1968 in Remscheid, verbrachte Tillmanns den Anfang seiner Karriere in London. Seine Porträts von Freunden machten ihn in den frühen 90er Jahren als Fotografen bekannt. Internationale Popkulturmagazine wie ID oder Spex publizierten seine Fotos vom European Gay Pride in London oder der Love Parade in Berlin. Seit dieser Zeit wird er als Chronist seiner Generation, vor allem der Londoner Club- und Schwulenszene, gesehen. Getragen von einem ästhetischen sowie politischen Interesse an Realitätsentwürfen und Wahrheitsansprüchen, auch in Bezug auf Homosexualität und Geschlechterfragen, entstanden Porträts, Stillleben, Himmelsaufnahmen, astronomische Beobachtungen und Landschaftsbilder. Im Jahr 2000 erhielt Tillmanns den britischen Turner-Preis. Es war das erste Mal, dass die renommierte Auszeichnung an einen Fotografen und an einen Künstler vergeben wurde, der nicht aus Großbritannien stammt.
Eine Sache, die mir da einfällt, die für mich sehr wichtig war, da kannten wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Da hattest du eine Ausstellung im ZKM von der Sammlung und Es gab einen Mark Lecky-Film, der lief und der war so installiert, dass der Sound von dem Film über die ganze Ausstellung sich erstreckte. Und das war für mich schon ein bisschen wie so ein Erweckungserlebnis, weil ich dachte, es war auf einmal, ich bin ja in der Kunst groß geworden und kannte das alles in- und auswendig, aber das Interessante ist ja, dass ich natürlich nur die Welt kannte, die ich von zu Hause kannte. Und es gab so ein paar Momente, und dazu gehört dieser auch, wo ich merkte, wow, Kunst kann auch mit mir und meiner, weiß ich nicht, Welt von MTV, die es noch gab, irgendwie zu tun haben. Und das war sehr, sehr besonders als Erfahrung. Wann hast du denn gemerkt, okay, das ist jetzt sozusagen mehr als man selbst, das ist eine Sammlung. Und die hat irgendwie, was ja auch mit viel Arbeit und auch ein bisschen Verantwortung einhergeht, wann hat sich das eingestellt, diese Erkenntnis?
Naja, die Arbeiten, die ich gekauft habe, waren immer die Arbeiten der Künstler meiner Generation. Ich habe wirklich, wenn ein Künstler irgendwie älter war, dann habe ich mich nicht so hingezogen gefühlt als bei Künstlern, die gleich alt waren, wo dann auch Musik eine Rolle spielt. Also du sprichst ja von der Arbeit, die heißt Fiorucci Makes Me Hardcore. Natürlich trug ich auch damals Fiorucci Jeans und das war alles, das waren so Codes, die Erwachsenen nicht verstanden haben. Aber wir 23, 24-Jährigen, für uns war das war Musik und auch Objekte fanden wir cool. Also ich habe erst sehr viel später angefangen, auch Bilder zu kaufen. Ich fand irgendwie coole Objekte toll, eben bei Damien Hirsten einen geschälten Kuhkopf in Form Aldehyd, der lange Zeit bei mir im Schlafzimmer neben dem Bett stand. Sowas fand ich irgendwie gut. Mein Vater ist durchgedreht bei sowas. Auch das hat mir gefallen. Das sind halt irgendwie so postpubertäre Abnabelungserscheinungen gewesen. Also wirklich, wenn meine Eltern mich besucht haben, es hat sie zur Weißglut gebracht, dass ich mit einem Schädel, mit einem gehäuteten, wo noch das ganze Fleisch dran war, Schädel von Damien Hirst ins Bett gegangen bin. Die haben sich große Sorgen um mich gemacht.
Und wie fandst du das, Karin?
Ich war auch begeistert. Ich fand es sehr mutig und ich fand es toll. Und Damien Hirst hat Christian tatsächlich wirklich, also alleine oder sag ich mal in seiner Anfangszeit gesammelt. Und so Arbeiten wie Mark Lecky und Jon Bock, dann auch Olafur Eliasson, das waren dann so die ersten Künstler, die wir dann auch gemeinsam gesammelt haben. Und zu deiner Frage, wann hatte man das Gefühl, dass es eine Sammlung ist? Das war eigentlich so ein bisschen in der Zeit, als wir diese erste Ausstellung im Morsbroich-Museum organisiert haben, oder wir sind dazu eingeladen worden, eben Arbeiten aus der Sammlung oder aus dem Haus zu zeigen. Wir sind dann durchs Haus gegangen, haben mit dem Kurator die Arbeiten ausgewählt und dann wurde sozusagen so das Haus, wo alles installiert war, leergeräumt und wir haben erstmal so ein paar Wochen mit wirklich leeren Wänden gelebt Und ja, als dann die Ausstellung, das war das ein besonderes Erlebnis, dann diese Arbeiten eben in einem Museum zu sehen und natürlich mit einem Publikum zu teilen. Und dieses, also zu diskutieren, warum hat man Sachen gekauft, was hat man von einem Künstler gelernt, wo ist Provokation, wo ist einfach Ruhe und Schönheit, was zieht man aus den Arbeiten? Also diese ganzen Diskussionen, die wir dann auch mit den Besuchern, mit Freunden hatten, das war sehr spannend für uns. Und dann wurde die Ausstellung wieder abgebaut und die Arbeiten kamen wieder zurück ins Haus. Und das war so ein bisschen für uns ein wichtiger Moment, weil es fühlte sich irgendwie seltsam an. Jetzt hatte man diese Arbeiten im Museum und es kam alles zurück. Und wir haben überlegt, wie hängen wir das jetzt? Hängen wir es wieder genauso wie vorher oder wechseln wir? Oder was haben wir sonst für Arbeiten? Und dann war das so ein Moment, und da wir uns gefragt haben, ja, macht man jetzt weiter, sammeln wir jetzt und geht es weiter und kaufen wir vielleicht Arbeiten, die dann nicht installiert werden.
Interessant, das hört sich so ein bisschen an, als wäre es fast ernüchternd gewesen, als wäre quasi so der in dem Moment, wo die Arbeiten draußen sind und ausgestellt und im Dialog und wahrgenommen und diskutiert und beschrieben und rezipiert und so weiter. Und das ist natürlich auch interessant, das war ja pre-Instagram. Aber man eben merkte, es gab einen Dialog mit dem Publikum und dann kam sie zurück. Ja. War das dann wie so ein abgebrochenes Gespräch oder wie fühlte sich das an?
Es war fast, es wäre dann fast in die Hose gegangen. Es wäre fast am Moment gewesen, als wir unser Haus leergeräumt haben, das, was uns die Jahre wichtig war, gezeigt haben, hätte man ja auch aufhören können. Und wir haben auch wirklich überlegt, sollen wir jetzt aufhören, die Bilder wieder zurückhängen und das war's? Und das Tolle ist, dass ich eben Karen kennengelernt habe, die ja eine Passion, die ich 10 Jahre vorher angefangen habe, im Prinzip wie ein Brandbeschleuniger verstärkt hat. Also letztendlich hat meine Frau mich radikalisiert, jetzt nicht darüber nachzudenken, ob noch irgendwo auf dem Gästeklöchen eine 20x20 cm Arbeit passt oder nicht, sondern gesagt, hör auf jetzt über solche Dekorationsmomente nachzudenken. Jetzt können wir doch auch, wo das Haus voll ist, ganz unbeschwert Dinge kaufen, die gar nicht ins Haus passen, weil es ist ja voll. Und so war dann die erste Arbeit, die wir gekauft haben, der Ventilator von Olafur Eliasson. Das war dann der Beginn der gemeinsamen Sammlung. Und dieser Ventilator hing im Postfuhramt bei der ersten Berlin-Biennale und hat meterweite Linien gezogen durch den Luftraum. Völlig klar war uns, wenn wir den kaufen, werden wir den niemals wiedersehen, niemals installieren können, niemals mit ihm leben können. Und wir kauften ihn, wickelten die lange, 20 Meter lange Schnur um den Ventilator und steckten den in eine Kiste auf den Dachboden. Nicht ahnend, dass wir mit dieser Arbeit viele, viele Jahre später den Bunker in Berlin eröffnet haben.
Also das heißt, was ich noch mal kurz, das ist natürlich ganz wichtig, darüber zu sprechen, aber was ich noch mal interessant finde, weil du gerade sagst, die Karren waren ein Brandbeschleuniger, es ist ja auch so gewesen, als du angefangen hast, die Sachen zu kaufen und dann das erste Mal im Mausbräuch ausgestellt hast, da hat sich ja sehr viel getan in der Kunstwelt, aber auch im Kunstmarkt. Und ich habe das oft in meiner Nebentätigkeit zum Podcasten als Galerist gemerkt, dass es Sammler gibt, die, viele würden sagen, ja, das ist doch toll, wenn alles so teurer geworden ist, aber die auch ein bisschen abgeturnt waren dadurch, dass es sich so stark in einen sehr starken Markt entwickelt hat und alles so teuer geworden ist, weil dadurch kann man natürlich auch nicht mehr so viel kaufen und bei allem mitmachen und ist ein bisschen auch genervt davon, wie viele Spekulanten es links und rechts gibt. War das auch ein Punkt, dass sozusagen, ja, klar, Damien Hirst, ja, und das alles sich so verändert hatte?
Also als ich damals noch alleine Damien Hirst gekauft habe, war das eher eine Jugendforscht. Aktivität. Und das konnte ich mit meinen 23 Jahren und ohne Geld von Papa und Mama, konnte man sowas kaufen. Und irgendwann merkte ich, hupsala, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Das gab dann Venedig, die Biennale, wo Damien Hirst ausgestellt hat. Und es stürzten sich die Kaufkräftigen, die wirklichen Sammler darauf. Und das waren für mich dann Barrieren weiterzumachen. Es hat mich geärgert, weil ich das ja irgendwie cool fand, dass ich nicht mal weitermachen konnte. Das war dann der Grund, warum ich mich dann weg von London eben in Köln, in meiner Heimatstadt, umgeguckt habe und dann eben für 300 Mark diese komischen Pressefotos von Tillmans gekauft habe, weil das ging dann ja noch.
Aber es war schon so, dass es auch quasi, weiß ich nicht, zu einer Belastungsprobe durch den Markt kommen kann.
Johann, das kam aber eigentlich erst ein bisschen später. Also die Ausstellung in Morsbruch zum Beispiel, die war 2000 und 99, wenn ich es richtig erinnere, 99 war die erste Berlin-Biennale. Und da waren wir in Berlin und da haben wir eben auch im Postvoramt die Arbeit von Olafur entdeckt. Also Anfang der 2000er, habe ich so in Erinnerung, war das eigentlich schon noch alles noch so recht unkompliziert und noch nicht so heiß gekocht. Also diese sage ich mal, dass viele Sammler plötzlich mitkamen, kam natürlich auch durch die Globalisierung. Dass viel mehr Asiaten auch plötzlich Interesse zeigten und nach Europa kamen, aber auch eben in Amerika und Europa gab es plötzlich viel mehr Sammler. Das hat sich eigentlich erst Anfang der 2000er so entwickelt, bis ja Mitte 2000 war das dann so richtig, ging es dann so richtig los. So habe ich es zumindest in Erinnerung und sicherlich aus deiner Galeriezeit kannst du das auch so diese Zeit so nachvollziehen, dass dann immer mehr so um junge Künstler plötzlich gekämpft wurde. Also man musste sich sozusagen beeilen, um einen jungen Künstler, Arbeiten von einem jungen Künstler zu bekommen, weil plötzlich ganz viele sich darauf stürzten und es gar keine Arbeiten gab, die man hätte kaufen können.
Die ersten 10 Jahre, also so ab 1990 habe ich mich angefangen für Kunst zu interessieren, bis 2000, die ersten 10 Jahre, hieß das immer so, wenn ich mich für irgendwas interessiert habe, habe ich mir 1-2 Wochen Zeit gelassen, darüber zu schlafen und überlegen, brauche ich das oder nicht. Und dann später auf Messen hat man sowas gehört, ja, dann reserviere ich dir erstmal für eine halbe bis eine Stunde, komm gleich vorbei und trink einen Kaffee und sag ja oder nein. Also nichts mit 2 Wochen, eine Stunde, weil eben die anderen gewartet haben. Aber die ersten 10 Jahre, das war sehr gemütlich. Ich galt ja lange, lange Zeit als weltweit jüngster Sammler bis Mitte 30.
Ja, ich glaube, dass das dann wirklich aus London da seinen Lauf nahm, auch stark, ne? Durch den Markt der YBA, die sich dann eben, weiß ich nicht, überall auf die anderen lokalen Szenen verteilten. Lasst uns mal über Berlin sprechen. Also ihr habt gerade diese Berlin-Biennale besprochen, die ja auch wirklich sehr viel verändert hat. Die von Hans Ulrich, der auch hier schon zu Gast war, Klaus Biesenbach und ich glaube Nancy Spector gegründet wurde. Und im Postvoramt war es damals so, Mitte war so das Epizentrum der Kunst. Es gab eigentlich nicht viel, außer eben diese Aufbruchsstimmung durch die neue Mitte, die entstand und die wahnsinnig günstigen Mieten, die viele Künstlerinnen und Künstler auch aus dem Rheinland in die Hauptstadt trug. Ihr wart aber noch im Rheinland. Wann habt ihr euch denn auf den Weg nach Berlin gemacht? Wie kam es zu dem Bunker? Wie ist es sozusagen vonstatten gegangen?
Wir haben eigentlich von Anfang an, seitdem wir uns kannten, sind wir immer schon regelmäßig nach Berlin gefahren, um auch hier Freunde, aber auch Galeristen zu besuchen und uns Ausstellungen anzuschauen. Denn das war ja so, fing da ja in Berlin Mitte der 90er Jahre an, dass sich hier junge Galerien etabliert haben oder aufgemacht haben, dass es Ausstellungen gab. Dann natürlich einer der ersten Höhepunkte war die Berlin-Biennale. Dann gab es natürlich auch parallel das Artforum, was uns auch immer hierher gelockt hat. Und dann haben wir irgendwann auch nach der Ausstellung in Morsbruch überlegt, was ist denn, wenn wir jetzt weiter sammeln und Arbeiten erwerben, wollen wir die dann wirklich alle im Lager, wo sie niemand sieht und wo man nicht drüber sprechen kann und wo wir auch nicht mehr irgendwann wissen, wie wir sie lagern sollen. Dann kam so die Überlegung, ob wir nicht uns umschauen in Berlin, um einen Ort zu finden, wo wir die Sammlung teilweise oder ganz zeigen könnten. Und das hat uns dann immer öfter nach Berlin gebracht. Wir waren dann teilweise jedes Wochenende in Berlin und haben dann uns hier umgeschaut und gesucht und Wir kannten dann eben auch eigentlich unser Freundeskreis hatte sich dann auch so fast nach Berlin verlagert. Wir kannten mehr Leute als in Berlin als im Rheinland. Und das hat uns natürlich auch nochmal so einen Boost gegeben. Wir haben dann, wenn wir am Wochenende hier waren, bei Stefan Landwehr gewohnt, der auch parallel etwas gesucht hat für seinen Traum, ein Restaurant zu machen. Und sind dann immer hier durch die Straßen gezogen und haben nach einem Ort gesucht für die Sammlung.
Und hab viele Orte angeguckt. Also erzähl mal, Christian, was habt ihr so angeschaut?
Ja, alles gesucht, nur kein Bunker. Das kannst du uns glauben. Es gab ein Minimalbriefing an verschiedene Makler. Ein Gebäude mit einer interessanten Vornutzung. Das war alles, was wir gesagt haben. Von 500 Quadratmeter bis 5000.
Neubauen wolltest du nicht?
Auf keinen Fall neubauen, weil in Berlin fanden wir es immer cool, auf Partys zu gehen oder irgendwo Räume zu genießen, die ja ganz offensichtlich eine andere Funktion früher hatten. Es gab Partys in alten Schwimmbädern, in irgendwelchen U-Bahn-Schachten, in, ich weiß nicht, in alten Fabriken. Und so haben wir uns wöchentlich, wir sind jede Woche zu Terminen gefahren, die absurdesten Gebäude, Umspannwerke, alte Schulen, eine alte Rheumaklinik, Kanalisationswerke, Lokomotivreparaturwerkstätten. Wir hätten damals alles kaufen sollen, weil das hat ja alles nichts gekostet. Die waren alle sehr irritiert, dass wir nicht ein normales Mietshaus wollten, die Makler, sondern diesen Schrott uns angeschaut haben. Bei einem dieser Tours, es wurde immer vorher angekündigt, nächstes Wochenende gucken wir uns eine alte Lokomotivfabrik, eine alte Schule, eine Klinik und einen Bunker an. Oh, das war eh alles viel zu viel für ein Wochenende. Aber ich sagte, komm, Bunker, lass uns doch gucken. Das war eher eine Neugierde. Wir haben zwei Jahre Gebäude uns angeschaut und das war ein Moment der Neugierde, als ich zu Karen sagte, komm, den Bunker gucken wir uns auch noch an. Und ich war in der felsenfesten Gewissheit, dass wir uns irgendwo treffen und eine Klappe aufgeht und wir in die Erde krabbeln. Deswegen habe ich mir meine alten Sachen mitgenommen, die Gärtnerjacke, weil ich mich bestimmt schmutzig mache, dachte ich. Und dann fuhren wir mit dem Taxi zu diesem Bunkertermin. Wir hatten auch keine Ahnung, wo die Reinhardtstraße ist. Dass das Mitte ist, war uns nicht so richtig bewusst. Und dann sahen wir aus dem Taxi diesen Trumm. Und ich sagte zu Karen, Liebste, wir haben es gefunden.
Bevor du drin warst?
Bevor wir drin waren. Und meine schlaue Frau, der Verkäufer war die Nippon Development Corporation. Das war so eine japanische Firma, die irgendwie die ganze Straße gekauft hat und die diesen scheiß Bunker loswerden wollte, so als Last eher. Und einen Doofen gesucht hat, den das abgenommen hat. Und da stand auch schon der kleine Japaner. Und Karen sagte zu mir, Christian, jetzt keine Begeisterung zeigen. Weil so etwas ja bekanntermaßen die Preise nach oben zieht. Und da sind wir aus dem Taxi ausgestiegen und haben der Mann war irgendwie ein, zwei Köpfe kleiner als ich, sagte ich dem immer nur, ach, das ist so schwierig, dieses Gebäude. Nicht wissend, wie schwierig es wirklich war. Wir haben ja dann 120 Räume vorgefunden, Innen- und Außendenkmalschutz, alles damals nicht wissend. Und auf keinen Fall haben wir uns je vorstellen können, dass wir dann da oben noch eine sechste Etage dazu bauen dürfen, um dann da zu wohnen. Auch das war vollkommen absurd, dass wir da hinzogen. Das hat sich dann so entwickelt.
Für mich ist dieses Projekt von euch und das Gebäude ja eine wahnsinnige Inspiration, weil das war für mich auch ein bisschen Vorbild, was ich mit St. Agnes gemacht habe. Ist ja quasi eine ähnliche Geschichte. Aber erzähl vielleicht noch mal ein bisschen, Karin, von der ersten Ausstellung und von der Umsetzung und auch von dem Signal, was es damals ausgelöst hat in der Welt, auch für Berlin.
Na, erstmal ist es ja so, dass wir haben, nachdem wir dann den Verkäufer wirklich rumgekriegt haben, es hat dann doch noch mal auch ein gutes halbes Jahr gedauert. Und dann haben wir bestimmt 5 Jahre lang umgebaut. Also das war dann doch so viel mehr Arbeit und Zeit, die das gekostet hat. Wir sind jedes Wochenende auf die Baustelle gefahren und durch den Bunker gegangen. In der Zwischenzeit wurde unser Sohn geboren. Ich weiß, wir haben den immer im Maxi-Cosi durch einen dunklen, feuchten, kalten Bunker getragen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt was Heißes trinken oder essen, weil das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, aber es war eben immer dunkel, es war immer feucht und es war immer schmutzig, 3,5 bis 4 Jahre lang. Und dieses Erlebnis, dass man dann endlich, dass wir, als wir dann endlich so weit waren, hat uns dann so ein bisschen die Idee gegeben, Arbeiten zu zeigen, die was mit Licht zu tun haben. Also wir hatten dann einige Arbeiten von Olafur, die mit Licht arbeiten. Alicia Quade, wie du weißt, hat Arbeiten mit Licht gemacht. Und die haben wir dann, das war so das Gefühl, jetzt müssen wir irgendwie eine gute Energie und vor allen Dingen Licht in diesen Bunker bringen. Und wir haben dann auch viele Künstler eingeladen und haben ihnen den Ort gezeigt und haben von unseren Plänen und Überlegungen gesprochen, weil wir auch nicht genau wussten, wie reagieren die Künstler eigentlich auf dieses Gebäude. Also es ist ja nun mal immerhin ein Bunker. Und wir waren auch teilweise, wollten wir einfach wissen, wie finden die das, wie finden diese Geschichte, die Räume, die ja teilweise auch sehr eng und klaustrophobisch sind, dieses Labyrinth. Und wir haben die Künstler dann eigentlich alle eingeladen, um uns dabei zu unterstützen, eben auch die richtigen Räume und die richtige Installationsweise der Arbeiten zu finden. Weil das war ja auch für uns das erste Mal, dass wir überhaupt so eine Ausstellung mit 30 oder 40 Künstlern überhaupt gemacht haben. Das war eben eine tolle Zusammenarbeit mit den Künstlern, die meisten von denen leben oder lebten auf jeden Fall in Berlin. Und das war eigentlich so eine ganz intensive Erfahrung, dann eben diese Ausstellung gemeinsam zu entwickeln.
Und wann ist euch die Idee mit dem Penthouse gekommen?
Wie das alles so jetzt dasteht, gab es das nicht von Anfang an, sondern es war während der Lösung der Schwierigkeiten, nämlich Denkmalschutz. Das Denkmalamt war ja am Anfang nicht sehr begeistert davon, dass wir aus 120 Räumen nur noch 80 Räume reduzieren, Decken rausnehmen. Das war ja ein Ausdealen. Was dürfen wir, wie viel des Denkmals muss noch erhalten bleiben? Und im Zuge dessen gab es dann irgendwann eben auch die Idee ja mit dem Penthouse. Und das war nahezu undenkbar für das Denkmalamt. Aber wir haben es dann doch irgendwie hingekriegt, es versetzt, dass man es von der Straße nicht so sieht, hinzukriegen. Und so wie es geworden ist, war eben auch eine Abstimmung mit dem Denkmalamt und mit unseren Architekten, die es hingekriegt haben, die übrigens vorher noch nie ein Haus gebaut haben. Wir haben die kennengelernt, indem wir gegoogelt haben.
Der hat die Doktorarbeit über den Bunker promoviert oder so, ne?
Hat sich mit dem Bunker beschäftigt als Student und darum rumprobiert, Entwürfe zu machen, was man aus so einem Bunker machen kann. Und dann haben wir ihn eingeladen und er konnte uns nichts vorweisen. Er hat nicht einmal eine Garage umgebaut, gar nichts. Aber er hat Wahnsinnsideen gehabt, was man aus Bunkern machen kann. Und da haben wir ihm gesagt, do it, do it. Und er hat es nicht geglaubt, dass er uns den damals in den 90er Jahren interessantesten Bauauftrag gibt, diesen fensterlosen Klotz umzubauen und vor allen Dingen dann oben darauf so ein Glaspavillon zu setzen. Ja, wir haben dann 5 Jahre gemeinsam daran gewirkt, das wirklich gemeinsam. Das war eine Kollaboration zwischen Denkmalamt, Architekt und uns.
Ihr habt den ja auch von außen so gelassen, da ist ja noch das Graffiti dran und so. Und dieser riesige Stein von Mandler Reuter steht vorm Eingangstür oben drauf, ist das Penthouse. Das hat schon alles ein bisschen was von James Bond und das ist ja auch für dich eine wichtige Figur, ne? Christian, James Bond ist ein, da hast du irgendwie deine Magisterarbeit drüber geschrieben. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe meine Promotion, ich habe 2 Jahre über James Bond meine Doktorarbeit geschrieben bei Bad Sombrock, über die Ästhetik des Bösens. Des Gegenspielers. Ein Glück wissen wir alle nicht, wie James Bond lebt. Es gibt in keinem der James Bond Filme jemals einen Hausbesuch. Wahrscheinlich als britischer Beamter wohnt er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber sehr wohl haben wir die extravagantesten Bösewichte besucht mit Haifischbecken, Piranha-Becken und all diesen Dingen, immer mit Schiebetüren. Darüber habe ich geforscht lange Zeit und das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert, so einen Ort selbst mal zu haben, der durchaus die Ästhetik des Bösen verkörpert.
Also da sind Einflüsse reingegangen.
Ja.
Der Bunker war ja nicht nur ein Luftschutzbunker, sondern er war dann auch ein sehr berühmter Techno-Club, ein Bananenlager auch, aber vor allem eben ein sehr berühmter Techno-Club zu Zeiten, in denen wir auch schon in Berlin waren. Interessant ist, dass eben diese Berlin auch so ein bisschen eine Geschichte der Nachnutzung hat, ob das der Boros-Bunker ist, ob das die St. Agnes-Kirche ist und aber eben auch das Berghain. Was jetzt gerade aktuell natürlich aufgrund der ganzen Maßnahmen nicht besichtigt werden kann, aber das Berghain ist ein großer Techno-Club, weit über die Grenzen Berlins hin bekannt, der wirklich eine Menge von Leuten aufnimmt. Und die mussten natürlich wie alle anderen Clubs auch schließen. Und ihr habt jetzt zusammen mit dem Berghain Studio Berlin initiiert. Das ist eine Gruppenausstellung, die Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin leben und arbeiten, zusammenbringt. Viele davon in der Boros Collection, aber auch viele nicht. Karen, vielleicht willst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Erstmal muss man sagen, dass diese Ausstellung natürlich in normalen Zeiten komplett undenkbar gewesen wäre, weil das Berghain ist das Berghain und ein Club, wie du schon gesagt hast, der in dem jedes Wochenende gefeiert wird und wo Tausende von Besuchern durchgehen und ihren hedonistischen Lust verleben können. Und irgendwann eben, als der erste Lockdown war, ist der Inhaber vom Berghain auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht was zusammen machen könnten. Und wir waren natürlich sehr begeistert von einer Idee, einer Zusammenarbeit und haben dann überlegt, ja, was macht man denn jetzt in dieser Zeit, wo alles Reisen und unterwegs sein erstmal nicht funktioniert, wo die Künstler eben auch meistens die Künstler aus Berlin hier in Berlin erstmal gestrandet sind und hier in ihren Ateliers sitzen und arbeiten. Und dann haben wir daraus die Idee entwickelt, eine Ausstellung zu machen mit Künstlern, die in Berlin leben und arbeiten und eben auch nochmal einen neuen Fokus auf die Stadt und auf die Kreativität und diese Energie hier zu legen. Also wir leben alle hier und trotzdem vergessen wir manchmal, was es eigentlich für eine tolle Stadt ist und wie viele Künstler, internationale Künstler, junge Künstler, etablierte Künstler hier leben. Und die vielleicht auch gar nicht immer unbedingt wahrgenommen werden oder die nicht immer Möglichkeiten haben, auch auszustellen. Und deswegen ist das eben als Projekt entstanden mit vielen verschiedenen Künstlern aus, wie gesagt, verschiedenen Generationen und Internationalitäten zusammenzubringen an diesem Ort.
Und Christian, wie geht's da jetzt weiter?
Ja, man muss erstmal vielleicht wissen, warum hat uns das Berghain denn angesprochen? Das Berghain oder die Idee Berghain ist ja damals im Bunker entstanden. Es gab Schwulenpartys, es gab SM-Partys. Also am Mittwoch waren andere Partys als am Freitag oder am Samstag und Sonntag. So gab es verschiedene Betreiber im Bunker. Und als dann der Bunker geschlossen wurde, hat dann der Inhaber das Berghain gefunden und dann da seine Partys weitergemacht. Also
das Ostgut war im Berghain.
Das Ostgut war, also Ostgut heißt ja die Firma. Die Gründung von Ostgut war im Bunker. Als dann das Berghain Jubiläum gefeiert hat, haben die uns gefragt, ja, können wir nicht unser Jubiläum an dem Ort feiern, wo wir entstanden sind, nämlich im Bunker. Und so haben wir überhaupt den Inhaber kennengelernt. Er hat gemerkt, was wir da machen, dass wir eben Kunst zeigen. Und so haben wir uns eben angefreundet. Und dann als das Berghain geschlossen war wegen dem Shutdown, kam er eben wieder zu uns, hat gesagt, ihr habt doch immer gute Ideen mit Kunst. Können wir im Berghain nicht etwas mit Kunst machen? Und wir haben natürlich lange überlegt, was bedeutet das, wenn die Sammlung Boros gefragt wird? Sollen wir die Sammlung Boros zeigen? Und da war uns klar, das wäre zu kurz gesprungen. Und so haben wir dann all in all 117 Künstler gefragt, aktuelle Arbeiten dort zu zeigen. Auch viele, viele Künstler, die nicht bei uns in der Sammlung sind.
Ja, und den Prozess fand ich sehr schön. Ganz viele Künstlerinnen und Künstler sind auf Empfehlung von anderen gekommen, ne? Zu vielen habt ihr selber gar nicht so einen Bezug, ne?
Nein, wir sind ja nicht Kuratoren. Und wie können wir uns das überhaupt anmaßen, unter den vielen, vielen Tausenden von Künstlern, die in Berlin leben und arbeiten, welche auszusuchen? Also haben wir den Ball den Künstlern zugeworfen, haben die Künstler, die wir kannten, gefragt. Und dann sagte sofort Wolfgang Tillmanns, ach, wenn ihr mich fragt, dann muss der und der und der und der mitgezeigt werden. Henrik Olesen hat gesagt, nur wenn Clara Lidén und die und die und die dabei sind. Olafur Eliasson hat sofort drei, vier junge Studenten vorgeschlagen, die er toll findet. Und so haben wir, nachdem wir ein paar Künstler gefragt haben, plötzlich diese Liste von 117 Künstlern, von den Künstlern.
Ja, wie das so ist. Ja. Karin, erzähl das nochmal genauer, wie das damals anfing, als ihr auch den Bunker gestartet habt. Weil das ist eine Frage, die mich sehr stark beschäftigt und ich auch überlege, wie ich das bei mir in der Galerie umsetzen kann. Und genau aus dieser Motivation heraus diesen Podcast gestartet habe. Dass ich merke, dass viele, auch gerade junge Menschen, sich mit Kunst beschäftigen wollen, aber das Gefühl haben, sie stehen da irgendwie blöd davor und wissen nicht, wie sie irgendwie da einen Zugang bekommen sollen. Und das macht ihr ja ganz hervorragend mit euren Guides. Ihr habt ja tolle Leute, die in kleinen Gruppen durch den Bunker oder jetzt eben, sobald es wieder aufmacht, auch dann wieder durchs Berghain führen. Erzähl mal, wie war das der Not geschuldet, dass man aufgrund von Feuer und so die Leute gar nicht alleine im Bunker rumlaufen lassen kann? Oder woher kommt diese Initiative, die ihr jetzt ja schon lange macht?
Wir haben den Bunker nicht so ausgerüstet, dass er einer öffentlichen Versammlungsstättenordnung gerecht werden würde und haben eben darauf verzichtet, Notausgangsschilder und Ventilatoren und so weiter zu installieren und haben eben gesagt, das ist unser Privatraum. Und die Gäste, die zu uns kommen, die werden durch den Bunker geführt. Also deswegen ist auch ein Besuch des Bunkers eben nur über Anmeldung und in kleinen Gruppen möglich. Und man kann eben nicht alleine durchlaufen, sondern man wird eben von einem unserer Mitarbeiter, wir haben mittlerweile an die 30 Studenten und Doktoranden, die bei uns eben Führungen geben und die durch diese Sammlung führen und eben auch zu den einzelnen Arbeiten etwas erzählen, auch immer aus einem sehr persönlichen Blickwinkel. Also wir diktieren jetzt nicht, was über einzelne Arbeiten gesagt werden soll, sondern das kann sich auch jeder selber erarbeiten und im Anlesen oder auch durch Kontakte zu den Künstlern, Atelierbesuche, versuchen wir eben, dass die Mitarbeiter auch die Künstler kennenlernen und den Hintergrund ihrer Arbeit besser verstehen lernen. Und das ist eben ein Vermittlungsprogramm, was sich einfach aus der Not, dass eben hier nur in kleinen Gruppen der Bunker besucht werden kann, entstanden ist.
Die Baugenehmigung, Karin, unseres Penthouses heißt ja ein Familienhaus, unterkellert. Wir haben bauordnungstechnisch ist der Bunker unser Hobbykeller. Und dann gibt es eben dann doch Verordnungen, dass ein privater Hobbykeller natürlich besucht werden kann von anderen Menschen, aber dass es gewährleistet sein muss, dass ein Ortskundiger, das ist auch einer unserer Guides, 12 Ortsunkundige im Feuerfall, was ja nie passieren wird, der Bunker wird nicht brennen, aber rausführen kann. Das war ja die Feuerwehrvoraussetzung mit den 12 Leuten. Und dann haben wir 2008 ja den Bunker eröffnet, hatten eine Person vorne sitzen und haben gehofft, dass dann 12 Leute kommen. So hat es angefangen. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir mal 30 Mitarbeiter haben, die dann die 12er-Gruppen führen. Und die Idee von unseren Leuten war, naja gut, dann sind das ja keine Besucher. Wir haben ja keine Besuchszeiten und nichts, sondern es sind Gäste. Und Karin und ich, wir merkten dann, wow, es gibt einen riesen Unterschied, ob man ein Besucher ist oder ein Gast. Und wir haben immer versucht, die Leute, die dann zu uns kommen, diese Zwölfergruppen, wirklich auch wie Gäste zu behandeln. Wir kannten ja die Namen, die mussten sich ja vorher anmelden bei uns. Die bekommen was zu trinken und man begrüßt sie. Und man geht mit den Leuten wie mit Gästen um und versucht, denen eine gute Zeit zu geben. Und die anderthalb bis zwei Stunden, wo die Gäste bei uns sind, da haben wir auch eine Verpflichtung, die irgendwie zu begeistern. Und das einzige Briefing an unsere Mitarbeiter heißt ja: Wenn du begeistert bist, lieber Guide, versuche die Begeisterung bei anderen zu wecken. Das ist einfach unser Job, unsere Begeisterung zu teilen, wenn wir unsere Sammlung mit der Öffentlichkeit teilen. Und Leute für Kunst zu begeistern, das ist unsere Aufgabe.
Was ich eben interessant finde, ist, dass durch diese Erkenntnis und durch diese Not einfach so eine wichtige Kunstvermittlungsfunktion dazugekommen ist, weil das erlebe ich ganz, ganz stark auch mit neuen Teilnehmern, Sammlern oder werdenden Sammlern, dass die oft ihre erste Begegnung mit zeitgenössischer Kunst bei euch hatten. Was natürlich toll ist, weil, wie ihr jetzt ja sehr schön erzählt habt, ist der Kunstbetrieb an sich sehr offen, wenn man sich ein bisschen auf ihn einlässt. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, da reinzukommen. Und da bietet ihr einen unglaublich tollen Anknüpfungspunkt, wo man einfach auch die Kunst und natürlich das Gebäude, aber auch die Kunst einfach erfährt, ganzheitlich irgendwie, ganz körperlich erfährt. Und dann auch noch vermittelt bekommt von Leuten, die wissen, worüber sie verstehen und davon begeistert sind.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.